Und ich sage was zu den Kindern, ihr dürft gerne im Gottesdienst bleiben, wenn ihr es nicht sowieso schon wollt. Ich werde so versuchen, so zu predigen, dass ihr es versteht. Denn es geht heute in der Predigt um Kinder und das Thema heißt, werden wie Kinder. Deshalb passt das alles wunderbar zusammen, was wir bisher in diesem Gottesdienst miteinander erlebt haben. Ich möchte uns den Predigttext lesen. Er steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Es sind die Verse 1 bis 5. In dieser Zeit fragten die Jünger Jesus, wer ist wohl der Größte im Reich Gottes? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in das Reich Gottes. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes Reich. Ich möchte an der Stelle noch einmal beten und es tut euch sicherlich gut, wenn ihr dazu einfach nochmal aufsteht und euch ein bisschen locker macht und ein bisschen Luft durch die Reihen ziehen lasst. Man sagt immer, der Heilige Geist und der Sauerstoff, die arbeiten ganz gut zusammen. Deshalb möchte ich jetzt danken und beten. Herr, danke für diesen Gottesdienst und für die vielen Kinder, die wir gesehen haben. Und mit jedem von ihnen, aber auch mit uns Erwachsenen, hast du deine Geschichte. Und wir danken dir, dass wir Gottes Kinder sein und werden dürfen. Und wir danken dir, Vater im Himmel, dass du solch eine große Liebe zu uns hast und dass du Möglichkeiten hast, durch Menschenworte in unsere Herzen hineinzusprechen, so dass wir merken, das ist jetzt nicht nur Menschenwort, sondern das ist Gottes Wort. Und deshalb beten wir, dass du das Predigen und das Zuhören jetzt segnest und mit deiner Gegenwart erfüllst. Amen. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Jünger stellen Jesus eine Frage. Und diese Frage beschäftigt sie sehr. Und sie heißt, wer ist der Größte im Reich Gottes? Und wir fragen zunächst einmal, was ist eigentlich Reich Gottes? Reich Gottes ist da, wo Menschen sind, die an Jesus Christus glauben. Das kann hier in Jefa sein, aber auch in Japan, in Asien und überall auf der Welt gibt es Menschen, die an Jesus Christus glauben und die Gott, den Vater von Jesus, ihren Vater nennen. Sie treffen sich manchmal in Riesenkathedralen, sie treffen sich in Räumen so wie diesem, um Gottesdienst zu feiern. Manche treffen sich auch in den Häusern der einzelnen Christen. Es gibt eine Hauskirchenbewegung, die rasant wächst, weil sie ganz effektiv ist. Aber es gibt auch leider sehr, sehr viele Christen, die dürfen überhaupt nicht zeigen, dass sie Christen sind. Und sie dürfen überhaupt nicht verraten, wo sie sich denn treffen. Denn sie werden verfolgt. Und sie müssen sich dauernd neue Verstecke suchen im Wald, in irgendwelchen Tälern oder anderen Verstecken. Manfred Siebert singt in einem Lied, überall, überall hat Gott seine Leute. Überall, überall zündet er sich seine Lichter an. Wer ist wohl der Größte im Reich Gottes? So fragen die Jünger. Wir fragen weiter, was steckt eigentlich hinter dieser Frage? Nun, die Jünger, das waren 12 junge Männer, so, ich schätze mal von 18 an bis 25. Einer war schon verheiratet, hatte schon eine Schwiegermutter, also von daher muss er schon ein bisschen älter gewesen sein. Und diese 12 jungen Männer lebten zusammen mit Jesus in einer ganz Tages- und Nachtschule. 3 Jahre lang. Und sie sahen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Sie erlebten mit, wie Jesus 5000 Menschen satt gemacht hatten, obwohl nur 5 Brote und 2 Fische da waren. Und sie hörten, wie Jesus gepredigt hat vom Reich Gottes. Er sagte, das Reich Gottes ist jetzt ganz nahe bei euch.
Damals gab es noch keine Christen. Aber mit Jesus Christus hat die Geschichte der Christen begonnen. Die Schüler von Jesus, die waren nicht nur im Unterricht. Glücklicherweise, das Schönste an der Schule sind die Pausen und die Ferien. Das wissen alle Kinder und alle Lehrer. Und was machen Kinder und junge Männer in den Pausen und wenn sie mit sich alleine sind? Dann spielen sie und dann balgen sie. Dann messen sie ihre Kräfte. Wer ist der Größte? Wer ist schneller? Wer ist besser? Wer ist klüger? Wer ist der Stärkste? Das ist auch bei den Tieren schon so. Da gibt's den Platzhirsch und die Leitkuh und auf dem Hühnerhof gibt's die Hackordnung. Das stärkste Huhn hackt auf dem etwas weniger starken herum und das teilt aus nach unten, bis zu dem kleinen Hühnchen, auf dem denn alle herumhacken. In der Politik, da gibt es die Könige und die Ministerpräsidenten, die ganz Großen. Im öffentlichen Leben, da gibt es die VIP-Menschen. Das sind die, die immer im Blitzlichtgewitter stehen, die man jede Woche mindestens einmal in der Zeitung abgelichtet findet. Und sogar im Sport, da gibt es die Weltrangliste, da gibt es das Siegertreppchen mit dem ersten Platz, mit dem zweiten Platz, mit dem dritten Platz. Und frisch in Erinnerung, Fußball-Weltmeisterschaft, wie viel Millionen Euro hat es gekostet herauszufinden, dass wir Deutschen, die deutschen Fußballer eben die Besten sind. So viel Millionen und so viel Aufwand und wie viele Menschen haben mitgelitten, als eine Mannschaft ausgeschieden ist und wie viele Menschen haben sich gefreut, dass eine Mannschaft im Turnier geblieben ist. Seht, und genießt dieser Kampf um Position, dieses Gerangel um Platz und Einfluss war auch schon unter den Jüngern da. Wer ist der Wichtigste von uns? Diese Frage war eine Frage, die sie gerade unmittelbar vor dieser Frage an Jesus beschäftigt hat. Das Markus-Evangelium bestätigt das. Markus sagt, unmittelbar bevor sie Jesus diese Frage gestellt haben, haben sie sich wieder mal gestritten. Wer von uns ist der Wichtigste von uns zwölf? Und nun ist Jesus ja der Meister der Pädagogik gewesen. Hat nie studiert, aber der war sowas von genial in seinem Unterrichten. Und am liebsten würde ich jetzt noch mal eins von den Kleinen hier nach vorne, aber ihr habt sie heute Morgen gesehen, die Reihe der kleinen Kinder. Was macht Jesus? Er ruft so eine süße kleine Rotznase von der Straße herbei, die da gerade spielt. Komm doch mal eben her. So ein Kind im Alter von 4 bis 10 Jahren. Er stellt dieses Kind mitten in den Jüngerkreis. Und dann sagt er auf einmal mit einer ganz ernsten Stimme, und Lehrer müssen ja manchmal sehr ernst sein, er sagt zu seinen Schülern, das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, dann kommt ihr nie in das Reich Gottes. Und die Jünger sehen auch das kleine Kind im Kreis herab. Sie runzeln ihre Stirn, sie kratzen sich hinterm Ohr und schauen verlegen drein. Wir Erwachsenen, wir Großen sollen werden wie die Kinder? Holen wir das Ganze mal rüber in diesen Gottesdienst heute Morgen. Die meisten von uns werden von sich sagen, ich bin Christ, ich bin unterwegs mit Jesus, ich bin ein Schüler von Jesus und Jesus, das ist mein Lehrer. Viele von uns haben das sogenannte Vaterunser auswendig gelernt. Und in diesem Vaterunser beten wir, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, da wo Christen sind, da gelten die Spielregeln des Himmels. Wer von uns ist der Wichtigste, ist überhaupt nicht mehr wichtig. Wir sollen anders, ganz anders miteinander umgehen als Christen, fragt sich nur wie. Was meint Jesus, wenn er sagt, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in das Reich Gottes? sollen wir Erwachsenen wirklich so werden wie die kleinen Kinder, die wir hier heute Morgen gesehen haben? Ja, diese Kinder sollen uns helfen zu verstehen, was Jesus meint. Und ihr Eltern und ihr Großeltern, ich weiß nicht, was in euch jetzt abgeht in euren Gedanken, aber vielleicht sagt ihr jetzt, aber Kinder sind doch auch keine Engel. In Kinderzimmern, auf Schulhöfen und Klassenzimmern, da geht es manchmal richtig raus zur Sache. Da gibt es auch diese Rangordnung, da gibt es auch dieses Kämpfen. Kinder können doch ganz schön muffelig sein. Natürlich weiß Jesus das auch. Ihr habt recht, auch kleine Kinder sind Sünder. Was also meint Jesus wirklich? Wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann meint er ganz bestimmte Eigenschaften von Kindern. Dann meint er etwas, was Kinder besser können als wir Erwachsenen. Und zwei solche Eigenschaften möchte ich euch jetzt nennen und auch versuchen zu erklären. Das erste ist, Kinder können sehr gut auf Kosten ihrer Eltern leben. Stimmt's? Okay. Das beginnt bei der Muttermilch. Das geht weiter bis zum Portemonnaie und endet, wenn man nicht aufpasst, in Hotel Mama, dass der Sohn mit 27 immer noch zu Hause ist, weil er so gut versorgt wird und weil die Mutti halt die Socken wäscht und immer das Essen kocht und so weiter. Es ist der Normalfall, dass da zu Hause jemand sorgt und versorgt und bezahlt und fährt zur Schule. Was haben wir unsere Kinder gefahren zur Schule? Ja? Seht, und das ist der erste Punkt. Gott gegenüber, wie Kinder werden, bedeutet anzunehmen, dass da jemand für uns zahlt, dass da jemand für uns arbeitet. Und jetzt möchte ich mal ein Bild gebrauchen, um die geistliche Bedeutung, die biblische Bedeutung zu erklären, um das zu erklären, was dahinter steckt. Und es ist in Anlehnung an Theo Lehmann, einen Pastor aus Leipzig, der sehr viele Bilder gebraucht hat. Ich brauche dieses Bild, Mann. Er sagt, unser Leben ist wie ein Gang durch einen Supermarkt. Wir haben den Wagen vor uns, gehen durch die Regale und packen hinein, was wir so brauchen. Kaffee und Tee und so weiter. Und am Ende stehen wir vor der Kasse und müssen zahlen. Schade, wenn wir nicht genug Geld dabei haben oder die Scheckkarte vergessen haben. Dann wird's richtig peinlich. So, das war das Bild. Jetzt kommt die Auslegung. Unser Leben ist wie ein Supermarkt. Aber in unseren Wagen, da packen wir nicht Kaffee und Tee hinein, sondern Sünde und Schuld. Da ist das Wort, das wir am liebsten zurücknehmen würden, aber es geht leider nicht mehr. Da ist die Tat, die wir irgendwann mal getan haben. Da sind die Peinlichkeiten. Da sind die Sachen, die uns unterlaufen sind. Aber da ist auch eine Haltung. Sünde, wenn die Bibel von Sünde spricht, spricht sie nicht nur von Taten, von Sachen, die passieren und peinlich sind. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann spricht sie auch von der Haltung, dass Menschen sagen, ich brauche keinen Gott. Ich brauche keinen Jesus. Ich kann gut ohne Kirche. Ich kann gut ohne das Kreuz, das wir am Anfang gesehen haben. Und das ist eine der größten Sünden, wenn ein Mensch sagt, ich kann gut ohne Jesus. Und so füllt sich jeden Tag, ob wir es wollen oder nicht, füllt sich der Wagen unseres Lebens. Und irgendwann wird uns die Rechnung präsentiert. Irgendwann stehen wir an der Kasse. Und irgendwann müssen wir zahlen. Seht, und genau für diesen Punkt hat Gott, der Vater, der ein liebevoller Vater ist, vorgesorgt. Ich fand so gut, dass es am Anfang, ihr habt es gesungen, zwischen Himmel und Erde hängt der Gottessohn. Es gab diesen Augenblick vor 2000 Jahren, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und ein für alle Mal bezahlt hat für das, was wir verbocken und was uns daneben geht und was für uns peinlich ist. Für unsere Sünde und Schuld hat Jesus bezahlt. Wir können es im Römerbrief nachlesen, wir können es im Petrusbrief nachlesen. Da heißt es, Jesus hat das Lösegeld bezahlt, er hat aber nicht in Euro bezahlt, auch nicht in Silber oder mit Goldbarren, er hat mit seinem Leben bezahlt, mit seinem eigenen Blut. Und das ist die Währung, die bei Gott ankommt. Seht, und wenn wir eben gesagt haben, Kinder können sehr gut auf Kosten ihrer Eltern leben, ist es jetzt für uns die Frage, können wir das? Lassen wir das zu, dass da jemand für uns bezahlt hat? Vor allen Dingen, nehmen wir das an? Das, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Nehmen wir das an? Lassen wir uns das gefallen? Beugen wir uns das darunter? In diesem Bibelwort heißt es, dass man sich klein machen kann, wie ein Kind. Und es ist schon demütigend zu sagen, ja, ich brauche das Kreuz, ich brauche die Vergebung. Und es gehört zur Grunderfahrung, wenn man zu einem Christen wird, dass man sich erstmal so richtig die Sünde vergeben lässt und dass man annimmt, dass Jesus für uns bezahlt hat. Das ist eine Anfangserfahrung. Es ist aber auch sowas wie Zähneputzen und Duschen. Jeder von uns, der unterwegs ist im Alltag als Christ, der merkt, ich brauche das Kreuz wieder neu. Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, jeden Abend. Und manchmal sage ich nur, Herr Jesus, du musst mich wieder mal waschen. Ich bin wieder schmutzig geworden. Wasche mich. Kraft deines Blutes, Kraft deines Kreuzes. Geistliche Hygiene. Und dieses Erleben, dass da jemand für uns zahlt, ist auch so eine Art Numerus Clausus. Wir werden, wenn wir das annehmen, was Jesus von uns für uns getan hat, aufgenommen in die Tag- und Nachtschule, Ganztagesschule mit Jesus. Aber es ist nicht nur eine Einstiegserfahrung, es ist nicht nur eine tägliche Hygiene, es ist noch viel mehr. Jesus hat es mal so seinen Jüngern erklärt. Wer es nachlesen möchte, Johannes Evangelium, Kapitel 15. Da sagt er, stellt euch einen Weinstock vor. Wir haben zu Hause einen Weinstock und im Augenblick sind die Trauben so ungefähr einen Zentimeter groß. So, da sind schöne Trauben dran, das werden blaue Trauben. Stellt euch einen Weinstock vor, sagt Jesus. Einen Stamm mit Wurzeln und mit Reben. Und dann sagt er, der Weinstock, das bin ich. Die Reben, das seid ihr. Schaut, ich habe heute Morgen eine solche Rebe abgeschnitten von unserem Weinstock. So sieht eine Rebe aus von einem Weinstock. So, und jeder, der einen Garten hat und Blumen hat, und diesen Blumenstrauß wird es genauso ergehen, der weiß, diese Rebe hat nur noch eine kurze Lebensdauer. Ich habe zwar ein bisschen Wasser unten reingemacht, aber ich habe das nur ein bisschen gestreckt. Irgendwann wird das abverdorren. Es hat überhaupt gar keine Lebensmöglichkeit mehr, denn es ist abgeschnitten. Und Jesus sagt, wenn ihr abgeschnitten von mir versucht zu leben als Christen, geht das nicht. Christenleben ohne Christus geht nicht. Und Gutes tun ohne Christus geht nicht. Ihr könnt nur richtig, echt und erfolgreich Christ sein, wenn ihr mit Jesus zusammen seid, wenn ihr mit mir zusammen seid. Und das ist das ganz Große und das Wichtige in unserem Leben als Christen, dass wir mit Jesus zusammenbleiben. Dann strömt die Kraft von Jesus in unser Leben hinein. Und das ist eine Sache, sich zu Jesus zu wenden am Anfang des Christenlebens und zu sagen, Herr Jesus, du sollst mein Herr sein, ich möchte mit dir gehen, ich möchte mit dir leben und ich möchte für dich arbeiten. So gut ich kann, mit meiner eigenen Kraft. Aber es ist etwas anderes zu sagen, und darauf kommt man im Laufe des Lebens als Christ, dass man sagt, ach, mit meiner Kraft ist es gar nicht so weit her. Ich möchte so gerne, dass du, Herr Jesus, mit deiner Kraft durch mich hindurch fließt, ich sag's mal so, zu den Menschen herum, um mich herum. Und ihr kennt die Alltagssituation, wir haben immer wieder mit schwierigen Menschen zu tun, wir haben immer wieder mit Situationen zu tun, wo wir merken, jetzt schaffe ich es aber nicht. Jetzt schaffe ich es nicht, jetzt bin ich an meiner Grenze. Ich aus mir selber kann es nicht, einen Menschen zu lieben, fertig bringen, einen Menschen zu lieben, der mir unsympathisch ist. Aber ich kann sagen, Herr Jesus, du hast diesen Menschen genauso lieb wie mich. Und wirke das doch jetzt, dass deine Liebe durch mich hindurch fließt.
Das Zweite, was ich euch sagen möchte, ist, Kinder gehen ganz ehrlich und offen mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen um. Wir haben eine, könnt ihr mal so aufzählen, wer von uns mehr Enkel hat, du oder wir. Das ist manchmal auch so, mein Auto, mein Wohnwagen, meine Enkel vielleicht. Ja, aber wir haben eine Enkeltochter und 5 Enkelsöhne. Und neulich hat einer der Enkelsöhne sich an einer Brennnessel verbrannt. Und der kam ins Haus und hat geweint, wie sonst was. Und er brauchte natürlich jemanden, der ihn im Weinen und in seinem Schmerz in den Arm nimmt und ihn versteht. Seht ihr, Kinder können das ganz gut. Kinder können ganz gut mit ihrem Schmerz zu den Eltern gehen und sagen und sich da richtig ausheulen. Und ihr wisst, wie das geht. Und dann brauchen sie ein bisschen Streicheln über den Kopf und in den Arm nehmen und auf den Schoß nehmen. Und das dauert gar nicht so lang. Dann ist das Ganze wieder gut. Ihr lieben Erwachsenen, was macht ihr denn, wenn euch zum Heulen zumute ist? Was macht ihr, wenn ihr Schmerzen habt in eurem Herzen? Wenn ihr euch gefrustet fühlt und schmutzig und wenn es euch nicht gut geht, wohin geht ihr? Unser Vater im Himmel wartet auf uns. Jesus hat so ein fantastisches Bild von Gott, dem Vater, gemalt in dem sogenannten Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Und er hat das Bild gemalt, dass dieser, der da weggegangen ist, von zu Hause nach Hause zurückkommt. Und dann hat er das Bild gemalt, wie der Vater zu ihm läuft und ihn, seinen Jungen, in den Arm nimmt. Kennt ihr diese Geste? Als unsere Kinder klein waren, dann brauchte ich als Vater nur so zu machen. Ich brauchte kein Wort zu sagen. Und unsere Kinder kamen in unsere Arme. Seht, Gott, der Vater, der große Vater, der himmlische Vater, wartet auf uns Erwachsenen ganz genau so. Du hast den David zitiert, als er ein kleiner David war. Der David ist ein ganz großer König Israels geworden. Ein starker Mann, ein mutiger Mann, ein Kämpfer. Wo man wirklich sagen kann, David war ein ganzer Mann. Aber er hat einen wunderbaren Psalm geschrieben, Psalm 131. Da schreibt er, ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still wie ein Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Diese Erfahrung wünsche ich euch. Und ihr lieben Eltern, jetzt nochmal, alle Vaterschaft und Mutterschaft kommt ja von dem Gott, der gesagt hat, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Was empfindet ihr Eltern, wenn eure Kinder kommen und sich bei euch ausheulen? Empfindet ihr ein Gefühl der Ablehnung? Sagt ihr, geh mal weg, ich habe jetzt keine Zeit? Doch ganz das Gegenteil. Wenn die Kinder kommen zur Mutter, zum Vater, zur Großmutter, zum Opa, dann empfindet ihr die Kinder in den Armen doch Wärme und Liebe. Und Zuneigung, oder nicht? Ich schließe und bringe die Predigt auf den Punkt mit einem kleinen Erlebnis, das ich hatte in der letzten Woche. Ich war in Leer unterwegs, das ist die Hauptstadt Ostfrieslands. Und ich sah so ein kleines Mädchen. Blonder Lockenkopf, Pampers, und das Mädchen konnte gerade laufen. Und es lief so über einen Parkstreifen in der Stadt, und ihr wisst, sind alle so ein bisschen holprig, mit Kopfsteinpflaster, und das ging ganz gut. Die Oma war so 5-6 Meter entfernt und schaute dem Kind zu. Und dann kam das kleine Ding an eine Bordsteinkante, und die ist immerhin so hoch. Und dann nahm das kleine Kind ein Bein, hat es gemerkt in seinem kleinen Kopf, das schaffe ich nicht alleine. Und jetzt kam diese ganz bewegende Szene. Dass das Kind ist diesem Hindernis nicht ausgewichen. Es ist vor der Bordsteinkante stehen geblieben, hat sich zur Oma gedreht und hat die Hand ausgestreckt. Und ratet mal, was die Oma gemacht hat. Wenn Kinder nicht zu Vorbildern werden können, ihr lieben erwachsenen Brüder und Schwestern, Väter und Mütter, das ist doch ein Vorbild. Ein Hindernis, und man weiß, wohin man sich wenden kann, und man weiß, wohin man die Hand ausstrecken kann. Damit
möchte ich die Predigt zu Ende bringen und ich möchte euch einfach Mut machen. Versucht mal, so zu werden, wie die Kinder im Sinne dieser Predigt. Der Herr segne euch mit diesen Worten. Amen.